Wir werden uns ja für die, die das erste Mal da sind, so am Abend immer ein bisschen zusammensetzen, ein bisschen singen, ein bisschen vom Wort Gottes hören. Übrigens, die noch schon lange nicht mehr Ski gefahren sind, ihr braucht überhaupt keine Angst haben oder Bedenken. Wir haben für jede Stufe eine Gruppe und das passt optimal. Das kann auch die Anfänger können gut schlafen heute. Ich weiß, wenn man was Neues macht, das ist immer leicht gesagt, wenn man es schon ein Leben lang tut. Aber es wird so ablaufen, dass sich da jeder wohlfühlt dabei und nicht bedroht. Also könnt ihr euch da relaxen dabei. Schaut, da vorne sind noch zwei Plätze. Da gerade für euch optimal freigelassen. Gell? Willkommen. Wie heißt ihr zwei? Jetzt haben wir uns gerade vorgestellt alle. Wie heißt ihr zwei?
Dorit heiße ich.
Dorit und Ralf. Ralf, den habe ich schon mal gesehen. Gell? Schön, dass ihr da seid. Ich werde es heute Abend kurz halten. Ihr kommt alle weit angereist. Viele von euch seid müde. Aber nur ein bisschen Gedanken zum Einstieg für unsere Zeit zusammen. Das ist die einzige Freizeit, die ein bisschen länger ist. 9 Tage statt 6 Tage. Das Motto vom Dauernhof ist ja Körper, Seele und Geist, was man nicht übersehen kann, egal ob man Klamotten kauft oder auf die Tafel schaut oder aufs Prospekt. Weil unser Wunsch ist ganz einfach, dass der Mensch gesund wird an Körper, Seele und Geist. Das ist, warum es den Dauernhof gibt seit 1964. Übernächstes Jahr haben wir 50-Jahr-Feier von unserer Arbeit hier. Die von euch schon oft kommen, ihr habt es gesehen, wir haben eine neue Einfahrtstafel, steht drauf Glaube und Sport. Auch unser Kletterturm ist fertig geworden, wo oben steht Jesus Christus, gestern, heute, immer. Das ist, wofür der Dauernhof steht. Jesus Christus, gestern, heute, immer. Und wir sind überzeugt davon, dass der Glaube an Jesus Menschen heilen kann. Dass ihnen Leben gibt, eine Hoffnung schenkt, die man ohne ihn nicht haben kann. Und darum haben wir im Deutschen ein ganz schönes Wort für Jesus, nämlich, er ist unser Heiland. Im Wort Heiland ist alles drinnen. Er heilt nicht nur Körper, sondern Seele und Geist. Darum ist er der Heiland. Und die Geburt dieses Heilands haben wir gerade jetzt gefeiert. Wer die Bibel kennt von euch, wer sie liest, mehr oder weniger, kann nicht übersehen, Jesus hat Menschen körperlich geheilt, ganz klar. Den Blinden hat er Augenlicht gegeben, Verkrüppelten hat er die Hände geheilt. Jesus hat aber Menschen auch seelisch geheilt. Die Frau am Brunnen, die war körperlich vollkommen gesund, aber ihre Seele war krank. Er hat sie geheilt. Er hat Menschen geistliches Leben gegeben. Nikodemus, der war körperlich gesund, der war seelisch nicht krank in dem Sinn. Aber Jesus hat ihm gesagt, du musst vom Geist geboren werden. Er hat ihnen geistliches Leben gegeben. Das heißt, die Heilung Jesu ist umfassend. Er ist der Heiland. Und auch im eigenen Leben durfte ich erfahren, eine körperliche Heilung. Ich habe auch schon manchmal über Leute gebetet, manche wurden geheilt, andere nicht. Ich habe erlebt auch selber seelische Heilung. Ich hatte früher wilde Minderwertigkeitskomplexe, habe ich immer noch, aber es wird besser. Ich habe geistliches Leben erlebt bei mir selbst und anderen Menschen. Aber ich habe auch etwas anderes erlebt über all diese Jahre, nämlich, dass liebe, gläubige Menschen trotz ihres Glaubens nicht gesund werden. Auch das habe ich erlebt und erlebe ich heute jeden Tag. Noch mehr, ich erlebe auch, wie Menschen mit einem falschen Glauben krank werden. Glaube kann krank machen, nicht nur gesund. Nämlich, wenn es ein falscher Glaube ist. Und es gibt religiöse Neurosen, absolut. Gibt es Psychiater unter euch? Niemand Psychiater? Keiner, schade. Psychiater bestätigen dir, Menschen mit religiösen Neurosen sind die schwierigsten. Ihnen zu helfen ist extrem schwer. Und darum ist es nicht nur so, dass der Glaube Menschen heilt, sondern manchmal muss der Glaube geheilt werden. Denn wenn unser Glaube krank ist, dann macht er uns krank. Und Paulus hat einen ganz kurzen Brief geschrieben, nämlich an Titus im Neuen Testament. Und da schreibt er über dieses Thema. Übrigens am Abend, ihr seid gerne eingeladen, eure Bibel mitzunehmen, mitzulesen. Simon, kannst vielleicht das Licht anmachen überall. Und einfach, du kannst aber auch nur zuhören. Du so, wie es dir besser passt. Aber ich lese euch nur 2, 3 Verse aus dem Titusbrief vor. Da lesen wir im Titus 1, Vers 13. Da schreibt Paulus an seinen geistlichen Sohn Titus, sagt er hier, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden. Das heißt, ihr Glaube war krank. Wir lesen dann im Kapitel 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar besonnen, gesund im Glauben. Im Vers 8 lesen wir dann, da redet er über die gesunde, unanfechtbare Rede. Das heißt, Paulus schreibt hier darüber, wie wir gesund werden können im Glauben, wie wir eine gesunde Lehre haben können und eine gesunde Rede. Und in der ganzen Bibel ist eigentlich offensichtlich, Gottes Anliegen für seine Kinder ist, dass sie gesund sind. Im Alten Testament, im 2. Mose 15, Vers 26, da stellt Gott sich seinem geliebten Volk vor, und Gott sagt zu Israel, ich bin der Herr, der dich heilt. Oder ich bin der Herr, dein Arzt, Jehova Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das heißt, Gott will, dass wir geheilt werden. Er ist unser Arzt. Und darum können wir mit Zuversicht sagen, der Gott, der uns liebt, der will unser Arzt sein. Er will uns heilen. Nicht nur an Leib, auch die moderne Medizin weiß ja heute, nur den Leib zu heilen ist oft zu wenig, so wichtig es ist. Oftmals der Soma, der Leib alleine, wenn der gesund ist, heißt nicht, dass der Mensch gesund ist. Darum reden wir heute über Psychosomatik, weil auch die Psyche oft geheilt werden muss, damit ein Mensch gesund wird. Und noch mehr, wir wissen heute auch in der Medizin, dass wenn die Beziehungen krank sind, der ganze Mensch krank wird. Und das ist die Pneuma-Psychosomatik. Das heißt, das Pneuma, die Beziehungen, die Psyche, das Innenleben und der Leib, dass der geheilt wird, ist das Anliegen Jesu. Und wir wissen auch, dass die Realität dieses Lebens in der Welt, die in Sünde gefallen ist, oft eine sehr harte ist. Ich habe gerade heute einen Spruch gelesen, der heißt, Gott verspricht eine sichere Landung, aber keine ruhige Reise. Und ja, die Landung, die ist uns sicher und die ist sicher, aber die Reise ist nicht unbedingt ruhig. Einige von euch stehen im Leben und du bist genau mittendrin, wo du sagst, ja, mein Leben ist so. Es ist nicht ruhig. Ich leide. Ich bin krank. Und das ist die Realität. Übrigens, darum ist ein Grund, warum ich an die Bibel glaube. Manchmal sind Menschen so zu mir gekommen und haben gesagt, Hans-Peter, bei all dem Leid in der Welt kann ich an die Bibel, an Gott nicht glauben. Dann sage ich, wenn du an die Bibel glaubst, dann musst du an Leid glauben. Denn das ist, was die Bibel beschreibt. Die Bibel beschreibt, dass diese Welt eine Welt des Leids ist. Zwar, du kannst auf dem Weg der Genesung sein, oder Menschen können auch auf dem Weg zur Zerstörung sich befinden. Das kommt drauf an. Und darum möchte ich heute eine Geschichte noch nehmen. Und zwar ist eine wunderbare Geschichte im Johannes Kapitel 5 über einen Menschen, der in der harten Realität des Lebens ist und dem Jesus begegnet. Und wenn ich uns etwas wünsche, die neuen Tage, ist, dass wir Jesus wieder ganz neu begegnen. Und ich möchte Johannes 5, Vers 1, ersten paar Verse vorlesen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lagen eine Menge Kranke, Blinder, Lahme, Dürrer. Dann steht in manchen Bibeln steht drinnen eine spätere Überlieferung, die auf Bewegung des Wassers warteten, diese Lahmen warteten, dass sich das Wasser bewegte, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das ist bei einigen späteren Handschriften noch dabei. Und dann lesen wir im Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit einer Krankheit behaftet war. Da war ein Mann, der war 38 Jahre krank dagelegen. Das ist die Realität für diesen Mann. Man muss sich oft fragen, wie bei diesem Mann, wo nimmt dieser Mann überhaupt noch den Willen zum Leben her? Wenn du 38 Jahre nur liegst und der lebt noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag und du fragst dich, wieso? Übrigens, zwei meiner Schulkollegen haben sich bereits ihr Leben genommen. Und man fragt sich bei jedem, warum hat der sich sein Leben genommen? Aber wisst ihr was, die Frage umgekehrt ist eigentlich, würde ich sagen, fast noch treffender. Wo nehmen so viele Menschen den Willen für ihr Leben überhaupt her? Ich kenne Menschen, manchmal ältere Menschen, die ich jetzt kenne, die mögen das Leben nicht leiden. Die können andere Menschen nicht leiden. Die können sich selbst nicht leiden. Wozu lebt der überhaupt? Warum hat der die Kraft, überhaupt noch einen Tag weiterzuleben? Das ist eine Frage, die man sich ernsthaft stellen muss. So wie bei diesem Mann hier. Und die einzige Antwort, die es gibt, ist, auch dieser Mann hatte einen Hoffnungsschimmer. Vielleicht komme ich doch mal als Erster hin und ich berühre das Wasser und vielleicht werde ich dann doch geheilt. Nach 38 Jahren. Vielleicht mal ein Lottotreffer. Auf Hoffnung hin. Im Römer 4, Vers 18 steht ein guter Vers über Abraham, der mit 100 Jahren Vater werden hätte sollen. Ist er auch geworden dann. Aber als Gott ihm das sagte, da haben sie beide gelacht, er und die Sarah, aus verständlichen Gründen. Sie war 90, er 100. Und da lesen wir im Römer 4, Vers 18, auf Hoffnung gegen Hoffnung hat Abraham geglaubt. Eigentlich gibt es keine Hoffnung, aber ein bisschen eine gibt es da. Und darum lebt man noch einen Tag länger, so wie dieser Mann hier. Und dieser Mann, der 38 Jahre krank liegt, da lesen wir im Vers 6, als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Das ist eine Wahnsinnsfrage. Der Messias, er wusste, wie lange der da liegt, sieht den liegen, 38 Jahre, er weiß es, und dann fragt er ihn, willst du gesund werden? Aber Jesus fragt diesen Mann hier, was ist dein wirkliches Problem? Wie soll ich dir helfen? Willst du, dass ich dich gesund mache? Manchmal ist es ja so, dass wir selber gar nicht genau wissen, was uns fehlt. Und der Mann, der hier 38 Jahre lang lag, der gibt Jesus zwei Antworten. Und die erste Antwort ist der Hammer. Da kann man nur schlucken. Da sagt dieser Mann, Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und im Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Das war seine größte Krankheit. Ich habe keinen Menschen. Er war einsam. Das heißt, sein erstes Problem war, er hatte niemanden. Es ist ja oft auch so, warum ist ein Mensch einsam? Ist er einsam wegen seiner Krankheit oder wird er wegen seiner Einsamkeit krank? Das ist ja oft gar nicht so leicht zu sagen. Herr, ich habe keinen Menschen, sagt er hier. Mich würde es nicht überraschen, wenn einige von euch da sitzen und sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Menschen. Vielleicht kommst du deshalb hierher. Das kann gut sein. Und Jesus spricht den Kranken hier in seiner Einsamkeit an. Darum fragt er ihn, willst du gesund werden? Wenn du so bist wie ich und ich sehe so einen Bettler am Straßenrand, ich gehe meistens vorbei. Jesus bleibt stehen und fragt ihn, willst du gesund werden? Und die zweite Antwort dieses Kranken ist dann, ich habe keinen Menschen. Und dann sagt er, dass er mich, wenn sich das Wasser bewegt, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Das heißt, der Kranke sagt, ich kenne schon andere Menschen in dieser Säulenhalle, in Bethesda. Bethesda heißt der Haus der Barmherzigkeit. Aber er sagt, keiner ist so barmherzig, dass er mich als Ersten nimmt und hineinzieht. Das heißt, andere gehen immer vorher hinein. Ich habe schon Beziehungen, aber es ist eine Konkurrenz. Der andere ist genauso krank wie ich und der schaut halt auf sich. Darum komme ich nicht hinein. Eine Frage an dich auch. Hast du eigentlich einen Menschen, von dem du sicher bist, dass er dich liebt? Nicht, weil du so gut aussiehst oder weil du so brav arbeitest oder weil du witzig bist oder sportlich. Was, wenn all diese Qualitäten weg sind? Gibt es jemanden, der wirklich dich liebt, so wie du bist? Und genau das geschieht hier zwischen Jesus und diesem Mann. Jesus zeigt ihm, ich meine dich. Und dann sagt Jesus ihm ein Wort im Vers 8. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und das Schöne an dem ist, und darum bin ich so gerne Christ, darum gehöre ich so gerne zu Jesus. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und das ist keine Aufforderung, kein Appell, dass er jetzt was tun müsste, sondern wenn Jesus sagt, steh auf, dann kannst du aufstehen. Das ist das Schöne. Wisst ihr, wir Menschen, auch Christen, wir arbeiten extrem viel mit Appelle. Wenn jemand depressiv ist, dann sagen wir, reiß dich zusammen, das wird schon wieder. Aber du liegst vielleicht schon 5 Jahre krank und du kannst gar nicht mehr. Wir sagen auch unter Christen oft, wenn jemand zweifelt, ja, dann lies halt mehr die Bibel, du musst einfach mehr beten, dann wird das schon. Und du kannst schon gar nicht mehr beten. Und diese Appelle, die wir bekommen, die machen uns nur noch einsamer, aber sind keine Hilfe. Das Schöne ist, wenn Jesus etwas sagt, dann gibt er dir das, was du tun sollst. Wenn Jesus sagt, steh auf, dann kannst du aufstehen. Seht ihr, Und wenn jemand nicht geheilt wird, dann sagen wir, ja, dann hast halt zu wenig Glauben gehabt. Das ist keine Hilfe, das ist eine Gemeinheit. Dann ist der Mensch nicht nur krank, sondern dann ist er auch noch einsam und muss sich zurückziehen, weil er ja nicht genug Glauben hat und nicht mehr richtig dazugehört. Seht ihr, das sind Appelle, die wir haben. Das tut aber Jesus nie. Und das ist das Wunderbare an ihm. Wenn Jesus es sagt, dann kannst du es tun. Und das ist Evangelium. Evangelium ist ein Zuspruch, dass Jesus sagt, ja, tu's und ich tu's mit dir, weil er lebt in uns. Und wir haben jetzt das Vorrecht, 9 Tage zusammen zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie es dir heute geht. Vielleicht übersprudelst du vor Leben gerade, kann gut sein. Aber vielleicht fühlst du dich wie dieser Mann in Bethesda. Du bist 38 Jahre krank und du weißt nicht, wie du das nächste Jahr schaffen sollst. Was wir dir nicht geben wollen, sind Appelle. Reiß dich zusammen, denn das ist nicht Evangelium. Was wir dir geben wollen, ist Jesus. Er ist unser Heiland. Er ist unser Retter. Und eine Frage an dich, ganz einfach: Willst du gesund werden? Ich möchte dich bitten, über die Frage nachzudenken. Willst du gesund werden? Vielleicht am Leib, vielleicht in deiner Psyche, vielleicht in deinen Beziehungen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Frage vielleicht überdenkst, darüber nachdenkst. Wenn Jesus dich fragt, wie diesen Mann vor 2000 Jahren, willst du gesund werden? Was sagst du? Und worin willst du gesund werden? Und darum wird es in den nächsten Tagen gehen. Ich freue mich, mit euch das zu tun, darüber nachzudenken und von Jesus zu empfangen. Denn er ist unser Heiland. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass wir in dir gewollt, geliebt und geborgen sind. Danke, Herr, dass wir in dir denjenigen kennen, der zum Licht gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Das Licht musste sich nicht anstrengen. Es ist einfach geworden, weil du es sagst. Und Herr, wenn du sagst, du sollst leben, dann kann ich leben, weil du es sagst. Wenn du sagst, steh auf, dann kann ich aufstehen, Herr, weil du mir die Kraft gibst zu stehen. Und dafür danke ich dir. Danke, Herr, dass wir mit einem Gott leben dürfen, der der Schöpfer allen Lebens ist. Dass wir mit einem Gott leben, der unser Arzt ist, der uns heilt. Und dass wir einen Gott haben, der möchte, dass wir einen gesunden Glauben haben. Einen Glauben, der uns heilt. An Körper, Seele und Geist. Inmitten der Realität dieses Lebens. Herr, ich danke dir, dass wir über dich reden dürfen, über dich nachdenken und mit dir leben dürfen. Und das Leben entsteht, neues Leben entsteht auch wieder. Darum bete ich, diese kommenden Tage für jeden von uns, wo immer wir gerade sind. Danke, Herr, für deine Liebe. Segne uns und mach uns zum Segen. Amen.